Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt haben wir schon wieder Pfingsten und der letzte Feiertag ist in der nächsten Woche. Nein, in dieser Woche. Fängt ja Sonntag an, nicht? Aber wir haben frei und das ist ja auch gut, gell? Und ich grüße alle im Internet und alle auf Trema, unsere Treuen, die wir jetzt im Internet haben, die auch heute nicht hier sein können. Ich bin sehr traurig, dass einige nicht kommen können, aber das kriegen wir alles wieder hin und wir werden wieder hier im Präsenzgottesdienst alle vereint sein. In Jesu Namen. Ich muss was vorwegschicken. Das ist schon Jahrzehnte zurück. Im Jahr 1970, das ist schon über 50 Jahre zurück, habe ich meine Steuerberaterprüfung gemacht. Und ich musste bei der mündlichen Prüfung, kriegte ich eine halbe Stunde vor dem Auftritt drei Themen zur Auswahl. Und über eines dieser Themen musste ich eine Viertelstunde frei reden vor einer Kommission von, ich weiß nicht wie vielen alten Herren, die vor mir saßen, mindestens 10. Und dann habe ich mir überlegt, es gab ein Thema, das war allumfassend, ewig lang. Und da habe ich gedacht, wenn ich das nehme und ich nicht den Kern rausbringe aus den vielen, dann habe ich zwar wunderschön etwas erzählt, aber habe das Wesentliche nicht getroffen und dann falle ich durch. Und ich hatte einen Paragraphen, ich weiß noch, 45 aus dem Einkommensteuergesetz damals, der war ganz kurz, und zwar ging es um die Kapitalertragssteuer. Der hatte nur drei Absätze, und über diese drei Absätze habe ich eine Viertelstunde geredet. Und als ich dann so fast Ende der Viertelstunde war, sagte dann einer der Kommission, ja, nun ist ja gut, Sie haben ja nun schon alles gesagt. Und damit hatte ich gepunktet. Ich habe also, das Wesentliche war alles, gell? Ich habe also das Wesentliche ihm erzählt und habe dadurch eine gute Benotung bekommen. Deshalb sage ich das. Heute habe ich die Bibel und ich habe ein ganz umfassendes Thema heute und ich bemühe mich heute genau andersrum, aus dem das Wesentliche herauszuarbeiten. Das ist aber ganz einfach. Wisst ihr warum? Ich brauche nämlich nur den Bibeltext und da steht ja alles drin. Gell? Versteht ihr? Wenn ich den Bibeltext nehme, ist alles gesagt. Aber ich bringe auch noch ein paar Erläuterungen dazu und das ist natürlich auf der anderen Seite so, dass das lang ist. Wir hören heute sehr viel Bibeltext, aber den brauchen wir und ich versuche mich ganz kurz zu halten. Es geht natürlich um die Reden in der Apostelgeschichte. Es sind ja viele Reden geschwungen worden und die Reden in der Apostelgeschichte sind also keine trockenen Berichte, sondern sie sind wichtig für die Ausbreitung des Christentums bis Rom. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und die verschiedenen Redner haben das natürlich voll Spannung auch gebracht. Und deshalb finde ich diese Reden, die sind aufregend und sind auch wirklich allumfassend. Und um sie alle aufzureihen, könnte man Namen und Daten nennen, aber das würde zu weit führen. Und alles war immer wichtig, dass es die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus sei und in kürzeren und längeren Reden. Das ist doch klar. Jeder wollte natürlich das tun. Und jetzt haben wir bei Lukas etwas, wo die Kommentatoren, die machen ja manchmal viel draus, die sagen, ja, der Lukas kann das ja alles gar nicht erlebt haben. Richtig. Er war nicht überall dabei, er hat es natürlich überliefert bekommen, aber er hat in seinen Berichten immer auch die Eigenarten der Redner gut wiedergegeben, wenn Petrus redet oder Jakobus oder Stephanus oder später auch noch Paulus. Er hat deren Stil aufgenommen und woher hat er das? Das muss ihm doch irgendjemand mitgeteilt haben, sonst hätte er das doch nicht gewusst, auch wenn er nicht dabei ist. Und ich finde, er hat diese Reden, die ja in der Bibel sind, letztlich auch mit Unterstützung von Gott bekommen, dass Gott ihm die vorgegeben hat. Und wir müssen natürlich sehen, damals hatten wir ja ganz andere, einen ganz anderen Aufbau. Wir hatten viele Analphabeten und wir hatten auch nicht die Reizüberflutung damals, sondern die Leute waren ja auf das gesprochene Wort angewiesen und die Vielfalt war nicht da. Also war die Wichtigkeit aus einem Wort, was sie hörten, für sie auch begreifbar und erinnerbar. Sie konnten sich daran erinnern. Und das ist etwas, was jetzt hier ja auch gemacht wird, dass Jesus grundlegende Dinge über den Glauben oder über den Charakter des Glaubens ihnen mitgeteilt hatte. Er hat sie sozusagen, diese Begriffe den Jüngern eingehämmert, sage ich mal. Er hat immer wieder das Gleiche gesagt. Und sie haben eigentlich das nie begriffen, nie ganz begriffen. Sie haben natürlich Teile begriffen. Und er hat ihnen das mitgegeben, was natürlich auch bei Jesus schon in den Gemeindeaufbau hinarbeiten sollte. Und was Jesus ihnen mitgegeben hat, ist, wie soll ich das mal sagen, das ist heute das, was wir entfalten. Wir kriegen, Jesus hat uns sozusagen so ein Paket gegeben und wir packen das aus und breiten das aus und haben also die ganze Fülle des der Worte von Jesus, die in der Apostelgeschichte zum Leben kommen. Und die detaillierten Berichte, die dann auch teilweise da sind, die sind einfach auch von Gott eingegeben. Jetzt müssen wir ganz einfach uns mal eine Bibel, jetzt kann ich die andere Bibel haben. Ich wollte einfach mal den Kapitel 2, und zwar den Vers 14, ganz kurz vorlesen. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Überleg mal, Petrus. Wir müssen jetzt die Zeit sehen. Das ist doch ganz kurz nach der Kreuzigung und der Auferstehung. Und wenn wir mal Petrus zurückverfolgen, der hat gesagt, den kenne ich gar nicht, ich gehöre nicht dazu. Und dieser Petrus stellt sich jetzt hin und sagt, hallo, hört einmal alle, Judäa und Jerusalem, also Israel und alle, und wie viele Leute da waren, da kommen wir am Ende noch dazu. Das ist doch eine mutige Sache, denn er ist ja letztlich deshalb nur zu dem Verleugner geworden, weil er gefürchtet hat, angegriffen zu werden oder vielleicht sogar getötet zu werden. Und jetzt stellt er sich da ganz einfach hin und sagt, hier bin ich. Und bringt genau das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Wie ist das möglich? Durch den Heiligen Geist. Es ist ja nach Pfingsten. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Und die Erfüllung, das ist nämlich das, was jetzt passieren soll, was tatsächlich schon von ihm angedeutet wird, das ist ja schon im Buch von Joel festgehalten. Joel hat geweissagt, prophezeit, dass eben die Träume und die Jungen und die Alten und sollen Gesichter haben und so weiter. Und das Ganze aus dem Auge des Propheten ist ja Langzeitdenken. Er hat ihnen auch gesagt, dass ja schlimme Dinge passieren sollen. Es sollen Wunder im Himmel und auf Erden, darf man nicht lesen. Da muss man schon aufpassen. Im Himmel passieren nur Wunder. Es passieren Wunder am Himmel, heißt es bei Joel. Und es wird viel passieren und Dampf und Rauch und alles. Das ist ja nicht mein Thema heute. Aber das ist alles in einer kurzen Prophetie von Joel da. Und das müssen wir uns so vorstellen, das ist ja alles verdichtet. Wie wenn du sowas zusammenpresst. Wie so Trauben gepresst werden, da bleibt nur noch so ein Trester über und der Wein ist rausgelaufen. So musst du das sehen. Und vergleichbar wäre diese Prophetie von Joel mit unseren Kulissen von den Bergen. Du siehst manchmal die Großvenediger und die stehen alle mit dem Wendelstein in einer Reihe. Aber die sind natürlich viel weiter weg und ganz woanders. Und du siehst sie nur in einer Reihe, weil du dieses Panorama siehst. Und so musst du die Prophetie von Joel sehen, dass da eben die Zeit vor 2000 Jahren bis heute auch schon einiges passiert ist, aber wir warten da auch eben auf die Erfüllung. Und genau das hat ja Petrus schon auch in seiner Predigt mit angesprochen. Und da wollen wir uns jetzt beschäftigen mit dieser Predigt. Die vier Themen, die wir jetzt ansprechen werden, die stehen alle in Apostelgeschichte 2. Und zwar haben wir einmal in Versen 22 bis 24 die zentrale Jesusbotschaft. Und in den Versen 25 bis 31 haben wir einen Schriftbeweis. Da wird David zitiert. In Vers 32 bis 36 haben wir Zeugen, die aufgeführt werden. Und ab 38 haben wir den Bußruf und das Angebot des Heils. Das ist eigentlich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, dann brauchen wir jetzt den ersten Teil. Nein, ich habe noch ein klein bisschen davor. Der Petrus ist ja nun, bevor er gepredigt hat, ist er ja mit seinen Jüngern zusammen und sie müssen ja erstmal eins klarstellen, nämlich, dass die nicht betrunken sind und diese Erscheinung des Heiligen Geistes dem Volk noch erklärt. Er steht also vor der Menge und sagt, ihr jüdischen Männer, Einwohner von Jerusalem, und erklärt ihnen, dass sie nicht betrunken sind und wie es zu dieser Zungenrede, wie es zu den Sprachenrede kommt. Und das ist doch letztlich etwas, was sie auch begreifen müssen, was er ihnen nahelegt, dass das eben eine Sache ist, die vom oben vom Geist Gottes auf sie herabgekommen ist. Der Petrus, und das ist etwas, was wir ja auch sehen, der ist auch ein ganz grobschlächtiger Mann. Der ist Fischer und der war sehr derb in seiner Ausdrucksweise. Und der wird jetzt durch den Heiligen Geist derartig verändert, dass er diese Worte bringen kann. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass wir diese vier Gruppen einfach mal als Block jeweils lesen. Und die Conny bringt erstmal, wie ich gesagt habe, die zentrale Jesusbotschaft in den Versen 22 bis 36.
Bis 24.
24.
Okay.
Da oben, ja.
Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte.
Das ist Basiswissen, gell? Das ist allumfassend. Aber ihr müsst euch einfach mal vorstellen, der Petrus steht vor 2000 Jahren vor Juden. Er ist Jude und redet über Juden, über Jesus. Das ist schon heftig. Und ich möchte nicht wissen, dass die Pharisäer, die vorher schon mit Jesus Kram waren, jetzt mit ihm vorhatten. Und wenn wir jetzt aber auf die Worte nochmal kommen, dann sind hier die Krafttaten und die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat. Die sind deshalb eingesetzt von ihm wie so ein Hinweisschild auf Gott. Das ist ja alles, und das fängt an mit dem Auszug aus Ägypten, dass Gott da die Plagen gebracht hat. Das sind ja alles Wunder, dass sie daraus rausgehalten wurden, dass die also den Pharao getroffen haben. Und diese ganzen Wundertaten, die im Alten Testament auch vorgekommen sind, werden hier von ihm mitverarbeitet. Er ist ja Jude und lebt bisher im Alten Testament. Ihr müsst 2000 Jahre zurückdenken. Aber gleichzeitig ist diese Rede auch wegweisend, wie wir im vierten Block sehen, für uns heute. Und das ist ganz wichtig. Und diese Wundertaten, die von Jesus getan werden, führen nicht zwangsläufig zum Glauben, damals wie heute. Und das unterscheidet uns von der Zustimmung dazu oder zur Ablehnung, Glauben oder Unglauben. Und eins aber hebt Petrus hervor, dass diese Taten tatsächlich geschehen sind und das fesselt die Zuschauer. Er sagt, das ist doch mitten unter euch passiert und ihr wart doch selbst dabei und ihr wisst es doch. Und somit erinnert er nochmal an die Taten, die Jesus gewirkt hat. Und das ist das, was wir auch heute sehen, wo wir unsere eigene persönliche Beurteilung dazu geben können, weil wir das festgehalten haben in der Schrift. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Block, das sind die Schriftbeweise. Und da wird es ein bisschen komplizierter, aber ich versuche mal, das rüberzubringen. 25 bis 31.
Das auch.
Ja, nee, die Flamme nicht, das kannst du weglassen. 25 bis 31.
Schon David sagt, ich habe den Herrn ständig vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste.
Das, zu Juden gesprochen, zur damaligen Zeit, kurz nach der Kreuzigung und Auferstehung, war schon gewaltig. Und das mussten sie auch verstehen. Und wenn wir jetzt, die Juden haben natürlich jetzt David gesehen und die Todesgefahr und seinen eigenen Tod gesehen. Und da gab es, es hat ja auch ein Grab von David gegeben in Jerusalem. Und da haben sie, das haben sie dann, ich sag mal so, angebetet. Und dann hieß das, bei dem Neumondfest wurde dann gerufen, David, der König von Israel, lebt und besteht. Sie haben also David schon ewig lebend hingestellt und das musste jetzt Petrus vom Sockel holen, weil er ja sagte, der wird natürlich sterben und verwesen. Er wird dann wieder auferstehen, wie wir auch alle, wenn sich die Gräber öffnen. Aber er wird nicht so auferstehen wie Jesus. Und das musste jetzt klar, das hat David ja auch immer rausgearbeitet, bloß das haben sie nicht verstanden, denn David hat es ja gesagt. Ne? Und hier wird mit dem Tod wird der Psalm 16 zitiert, wo David ja manchmal auch in Not war und hat also immer seinen persönlichen Tod auch in den Vordergrund gestellt. Und diese bedeutende Stellung des Königs vor Augen der jüdischen Zeitgenossen, die haben sie natürlich übernommen und haben dann die Feststellung getroffen, dass David gestorben und begraben ist, aber bei dem Neumondfest dann der König von Israel lebt. Und das war also nicht richtig. Und das musste er jetzt klarstellen. David ist tot und folglich muss der Psalmbeter prophetisch von einem anderen Jahr gesprochen haben. Denn das hat er ja genannt. Und das ist Jesus. Und das mussten sie verstehen. Aber das war ja eben für sie noch nicht klar. Denn Jesus war ja für die Juden, die dort sich versammelt hatten, noch gar nicht erschienen. Was mir immer durch den Kopf geht und wo ich sicher einiges Tages Gott fragen werde, wie spricht Petrus jetzt von messianischen Juden, denn das ist ja letztlich eine Bekehrung von Juden, die es heute auch gibt, die messianischen Juden, und wie verhält es sich, dass Gott sagt, über die Juden ist ja noch eine Decke gelegt, sie sollen es nicht erkennen. Das ist für mich nicht klar, wie das zusammenhängt. Denn Petrus hätte doch sagen können, ich habe ja gar keine Chance. Gott hat ja die Decke über die Juden, dass sie gar nicht begreifen sollen, dass der Messias schon erschienen ist. Versteht ihr? Und dann hätte er gesagt, ich brauche also gar nichts mehr zu tun, denn die begreifen das ja sowieso nicht. Aber er hat evangelisiert und hat die Botschaft vom Messias, also mit die Jesusworte weitergegeben und hat somit auch da schon die Evangelisation begonnen. Und das muss man irgendwie zusammenbringen, aber das wird auch in der Bibel nicht erklärt. Nicht? Und ich bin vielleicht sogar sicher, dass Petrus gar nicht mal gewusst hat, dass die Juden eine Decke über dem Kopf haben, dass er das gar nicht gewusst hat, dass er es vielleicht auch später erkannt hat oder auch gar nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, steht nicht in der Bibel. Auf jeden Fall soll ein Nachfolger von David ja den Thron einnehmen. Und das ist etwas, was Petrus eben auch feststellt. Und das andere Grab, nicht das von David, wo er begraben ist, sondern das Grab von Jesus Christus führt er hier an. Und das ist etwas, das ist der Schöpfer von neuem Leben. Und das ist die Auferweckung, die Auferstehung Jesu Christi. Und das bringt er hier in langen Worten raus. Wir fragen uns vielleicht, warum wir das heute lesen müssen, wir wissen es ja. Und das, vielleicht noch eine Information, das Davidgrab gibt es ja nicht mehr. 70 nach Christus ist der Tempel geschleift worden und auch das Davidgrab ist verschwunden. Also die Juden konnten nachher nicht mehr zu diesem Grab gehen, weil es nicht mehr da war. Ja? Und das, deshalb bringt Petrus das hier so klar für die damalige Zeit raus. Und jetzt gibt es Hinweis auf die Zeugen, das ist der dritte Block. Da lesen wir die Verse 32 bis 36.
Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Ja. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Eben. Und wieder mal die Situation, Paulus steht vor Juden und er macht ihnen ganz eindeutig klar, ihr habt den als Anstifter und habt ihn hingerichtet, zu Unrecht ans Kreuz genagelt. Nicht alle, aber eben eine große Zahl von ihnen. Und das ist hier etwas, wo Gott jetzt diesen Mann an die rechte Seite setzt und sagt, er macht ihn zum Schemel unter seine Füße. Gell? Den Teufel stellt er unter seine Füße. Das muss ihm doch in den Ohren geklungen haben. Stell dir mal vor, die haben ja vorher haben sie Jesus hingerichtet, ja, und haben geschrien, kreuziget ihn, und das kennen wir alle. Und so wollte ich eigentlich das stehen lassen. Und jetzt kommt nämlich der interessante Vers. Lies mal erstmal nur den 37 können.
Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen.
Da ist es.
Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel.
Ja, lass mal. Das ist etwas, das hat sie natürlich getroffen, ist ja klar. Und jetzt kommt etwas, was sollen wir tun? Und da gibt Petrus, das sagt, ja, das weiß ich doch nicht. Okay. Nein, er gibt ihnen eine Anleitung, was sie tun sollen. Und dieses, was sie jetzt tun sollen, das ist ja dieser vierte Block, das ist das Angebot des Heils. Und jetzt liest Conny uns den Rest.
Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr unser Gott zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird.
Das ist klare Worte, gell? Da brauche ich gar nicht. Das Wesentliche ist schon gesagt, habe ich ja vorhin gesagt. Nicht? Da brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Er hat gesagt, tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Drei Empfehlungen gibt er ihnen, die für uns heute auch gültig sind. Ganz klar, jetzt sind wir in die heutige Zeit hinein. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Petrus das zu den Juden spricht, haben wir dann das besondere Verständnis beim Paulus, für die Taufe und das Mitsterben von Jesus haben wir in den früheren Zeiten noch nicht gehabt. Paulus ist ja nicht wesentlich später, aber doch später erst am Wirken gewesen. Und der hat schon begriffen, dass wir diese Taufe, das völlige Untertauchen als Mitsterben mit Jesus sehen. Mhm. Gell? Ja. Und das hatte Petrus damals noch nicht. Und wir müssen eben auch jetzt die drei Schritte, der vierte ist ja eben, dass wir mit Jesus sterben, die vierte Taufe ist ja die Taufe in die Leiden Christi, die wollen wir mal im Augenblick auch, die kann ich ja nicht wegdiskutieren, die ist da. Aber wir wollen uns mal um die ersten drei unterhalten. Wir haben einmal die Taufe in den Leib Christi, das ist die Lebensübergabe. Wie du vorher den Johannes 3,16 gelesen hast, haben wir den Römer auch, wo es heißt, wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dann bist du errettet. Und wenn du wenn du bekennst, dass Jesus dir am Kreuz die Sünden abgenommen hat und dass er für dich gestorben ist, dann bist du erlöst. Das ist doch das, was wir haben. Das ist die Taufe in den Leib. Und dann kommt die Taufe im Wasser. Und die Taufe im Wasser und die Geisttaufe, das hatte ich letzten Sonntag schon gesagt, die sind austauschbar. Du kannst mit dem Heiligen Geist getauft werden, bevor du Wasser getauft bist, aber der normale Weg ist, dass du im Wasser getauft wirst. Und die Lebensübergabe kannst du in der Besenkammer machen, sag ich mal. Du kannst alleine, egal wo du bist, diese Worte sprechen und sagen, Jesus und Gott hört dich und weiß, dass du mit realem, offenen Herzen und vollem Vertrauen diese Worte gesprochen hast. Die Taufe ist etwas, was öffentlich passieren muss. Moment, ich muss vielleicht noch anders anfangen. Die Taufe ist etwas, wo Gott ganz bewusst zu dir spricht und sagt, du musst dich jetzt taufen lassen. Ich habe das so erlebt. Ich habe am 21. März mein Leben übergeben. Ich bin am 21. Februar in die Gemeinde gekommen. Am 21. März habe ich mein Leben übergeben und am 21. April bin ich getauft worden. Weil Jesus ganz klar gesagt hat, am 21. April will ich, dass du getauft wirst. Habe ich ganz klar gehört, als ganz junger, frischer Christ, habe ich gesagt, ich will das. Und er hat mir auch gesagt, wo? Und alle haben gesagt, gibt doch viel bessere Orte. Warum denn da? Und warum gerade am Karfreitag? Da haben wir doch sowieso so viel zu tun. Okay, ich habe gesagt, er hat es mir gesagt. Soll ich jetzt was anders wollen? Und dann mussten alle mit, weil ich damals, das Rückgrat habe ich besessen und habe gesagt, ich hab's gehört. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder weitergebe. Wenn du noch nichts hörst, ist ja gut, aber wenn du hörst, du sollst es machen, dann musst du zu mir kommen, dann wird eine Taufe und wenn wir es abends machen. Verstehst du? Das muss einfach geschehen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Taufe auch von Gott angesehen umsetzen und feiern. Und das ist ja nicht so, ich könnte ja auch in die Zeitung setzen, bin morgen getauft, bin gestern getauft worden. Verstehst du, das ist ja nicht das. Das ist ein feierlicher Akt und der wird öffentlich passieren. Dass alle auch sehen, du gehörst zur Familie. Und das darauf folgende oder vorhergehende ist dann die Taufe im Heiligen Geist. Das zur Taufe, denn das zitiert Petrus ja auch hier. Und was er dann absolut herausarbeitet, ist die Umkehr. Die Umkehr ist nämlich die Rückkehr zu Gott, dem Vater, der dadurch bedingte Abkehr von früheren Lebenszielen. Dass du irgendwie falsch unterwegs warst oder irgendwo noch etwas hängen hast, wo du sagst, hey, da ist noch was nicht in Ordnung. Und wenn du dann sagst, die Umkehr, ich lasse es fallen, ich gebe es auf. Und dieser Ruf zur Umkehr, das ist in der Verkündigung von Petrus und den übrigen Aposteln, wie auch immer, nur die Fortsetzung dessen, was Jesus gesagt hat und was letztlich auch die Propheten immer im Alten Testament gepredigt haben. Ich sage mal, die Propheten haben das gesprochen, das ist ja wie eine Predigt. Ne? Und das ist wichtig, dass hier Petrus ihnen ebenfalls die Chance gibt, umzukehren. Diesem Volk, was eigentlich gegen alles war, was bisher passiert war. Das ist so mutig und so toll. Und das ist letztlich, wenn wir hier anfangen und unsere Augen auf diese Worte richten, dann ist das letztlich der Anfang der Heidenmission. Denn wir müssen uns doch Folgendes vorstellen. Ja, wir wollen erst nochmal über das verkehrte Geschlecht was erzählen. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Gott hat ja oft mit seinem Volk gehadert und hat gesagt, ihr seid ein verkehrtes Geschlecht. Und das gilt eigentlich heute für die ganze Menschheit und die ist verkehrt. Sie sind auf krummen Wegen unterwegs und Gott möchte, dass sie auf geraden Wegen, die er ihnen ja gezeigt hat, die er für sie vorbereitet hat. Wir haben vorher vor dem Gottesdienst über Epheser 2,10 gesprochen, wo Gott schon alles vorbereitet hat. Wir brauchen nur noch einzuschlagen und darauf zu wandeln. Und das ist dann der gerade Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Und den predigt jetzt hier Petrus. Und das ist eben wichtig, dass die Rettung der Menschheit nur dann geschehen kann, wenn wir aufmerksam auf diese Worte achten und sonst gehen wir in den Abgrund. Okay? Und deshalb sind diese Worte der Umkehr sind für Petrus, sind für mich sehr wichtig. Die passen in die heutige Zeit wie damals. Die haben so 2000 Jahre die Bedeutung. Jetzt haben wir noch ein Vers 41. Und dann ist auch gleich Ende. Dann habe ich auch nicht so lang gesprochen. Das war doch toll. Gell? 30 Minuten.
So, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen.
Also, es hat doch Resonanz gegeben. Und viele haben die Worte, die Worte sind ins Herz gegangen, heißt es ja auch an einer anderen Stelle. Und die haben jetzt eben ganz persönlich sich entschieden und ließen sich taufen und schlossen sich so mit der Urgemeinde an. Und das waren 3000 Leute. Jetzt muss man natürlich uns mal die Größenordnung vorstellen. Jerusalem hatte damals 30.000 Einwohner, gell? Und wenn wir zu den Zeiten der Festlichkeiten waren 100.000 Fremde noch in der Stadt. Also es war eine riesengroße Gemeinde, die dort zugehört hat. Und die waren alle auf dem Festplatz und ich nehme an, die haben alle, weil da was passierte, jetzt Petrus angehört. Und insofern ist die Zahl 3.000 eigentlich gar nicht so überragend, aber für uns heute sind 3.000 Leute enorm, nicht? Aber die Gesellschaft, vor der Petrus sprach, ist auch groß. Ich will das jetzt nicht runterbrechen. Ne? Und wenn wir jetzt überlegen, diese Festpilger, die sind ja nach wenigen Tagen alle wieder nach Hause zurückgefahren und haben ja die Botschaft mitgebracht und haben dann zu den Leuten gesagt, auch zu den Juden in der Diaspora, da haben wir eine Rede gehört, das ist enorm. Und es gab ja keinen Fernseher und keine Videoaufzeichnung und was weiß ich. Die haben das ja als Gedankenprotokoll haben die das da gesprochen. Aber ich glaube, das ist so eindeutig gewesen, dass, wie Lukas das auch ja aufgeschrieben hat, jemand, Lukas war bei der Rede dabei, wie er es festgehalten hat. Und es heißt sogar im Wort, dass die Rede noch viel, viel länger war. Also wir haben eigentlich auch in der Bibel nur das Wesentliche. Und ich finde, das sollten wir einfach heute in der Predigt gehört haben. Ja, danke, Herr. Ich danke, Herr, dass du den Anfang dort gemacht hast und dass dieser Weg von dir ständig fortgesetzt wird und dass wir auch heute auf diesem Weg sind. Dass wir überlegen, wie können wir unser Leben beeinflussen, wie können wir auf einen geraden Weg gehen, den wir in den Dingen sehen, die du für uns vorbereitet hast, wie im Epheser 2,10 eben schon gesagt, aber auch wie es in Psalm 143,10 heißt, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Wenn wir das beten, haben wir eine ebene Bahn, dann haben wir kein Auf und Ab, dann haben wir keine Wellen, wir haben darüber auch schon in der Vergangenheit gesprochen, sondern wir haben ein ruhiges Leben mit Jesus, mit dem dreieinigen Gott zusammen und können ihm nur dankbar sein dafür. Herr, und das tun wir jetzt. Wir loben und wir preisen dich als unseren Gott und sind dankbar, dass du uns an die Hand genommen hast und die Gelegenheit gegeben hast, dass wir Ja zu dir sagen. Amen.
Amen.
So, wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuhörern im Internet und auf Trema und wünschen einen gesegneten Sonntag und eine noch gesegnetere neue Woche. Amen.